Herzlich willkommen zu einem neuen Krautzone-Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin der Chefredakteur der Krautzone und ich begrüße Frederico Svesago. Grüß dich, Fritz.
Ja, guten Tag, guten Morgen, guten Abend an alle, die zuhören. Und ich freue mich auf die neue Folge.
Ja, und den Geschichtsfanatikern, den haben wir jetzt leider ein Ei gelegt, denn es ist keine Geschichtsfolge mit dir, lieber Fritz. Es ist eine Politikfolge. Das hat auch einen Grund, denn du bist auch tief im Wahlthema drin gewesen und stammst ja auch selbst aus Mitteldeutschland, hast also einen persönlichen Bezug dazu. Und wir wollten im Nachgang ein bisschen über die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt sprechen. Ich kann von mir so ein bisschen berichten. Am Anfang war es ja so, dass erstmal die Wahlbeteiligung enorm hoch war. Also es wurden ja dann Zahlen berichtet um 14 Uhr, um 16 Uhr. Und das waren ja Wahlbeteiligungen, die waren fast zweimal so hoch wie in den Jahren davor. Hast du mit so einer enormen Wählermobilisierung gerechnet?
Ehrlich gesagt, dass es so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Beziehungsweise ich habe eigentlich auch gar nicht so über die Wahlbeteiligung nachgedacht im Vorfeld. Es ist ja tatsächlich so, dass wir mit, ich glaube, 77,8% Wahlbeteiligung, die höchste Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt seit der Wende haben. Und es ist die zweithöchste Wahlbeteiligung überhaupt in einer ostdeutschen Landtagswahl nach 1990. Oh. Also ich glaube, es gab nur eine Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, die tatsächlich mehr Wähler an die Urnen gerufen hat. So. Und da kann sich natürlich jetzt zum Beispiel die AfD hinstellen und sagen, ja, wir haben die Demokratie wiederbelebt. Aber natürlich haben wir uns jetzt erstmal gefragt, okay, woran liegt das, dass schon um 14 Uhr die Wahlbeteiligung so hoch war? Ob das jetzt tatsächlich die Mobilisierung der schweigenden Mehrheit durch die AfD ist und ob jetzt die Wähler die Wende vollenden wollen? Oder ob es tatsächlich das linke Wählermilieu ist, was mobilisiert wurde? Und eigentlich können wir am Ende sagen, ja, was können wir sagen? Es war hauptsächlich AfD.
Es war die AfD, ja. Also mir ging es auch so, ich habe dann ein bisschen Bauchweh gehabt, als ich diese hohen Zahlen gesehen habe und gedacht, okay, jetzt sind die enttäuschten linken Nichtwähler, sind jetzt zur Urne gegangen, um die AfD zu verhindern. Aber ich habe die Zahlen hier, das sind aber auch teilweise noch vorläufige Zahlen, also nicht immer genau drauf festnageln. 157.000 Nichtwähler sind zur AfD gegangen und 66.000 Nichtwähler sind zu den anderen Parteien gegangen. Das heißt, wir haben ungefähr den Faktor 2,5. Also auf eine Person, die von der Nichtwählerschaft zu den Altparteien gegangen ist, sind 2,5 Personen von der Nichtwählerschaft zur AfD gegangen. Und das muss man einfach mal auch sagen, das ist eine enorme Leistung von der AfD Sachsen-Anhalt und natürlich von Ulrich Siegmund auch, dass er die Leute wieder zurück in die Demokratie gerufen hat.
Was ja auch spannend ist, oder was heißt auch erwartbar gewesen ist, ist, wie viele Stimmen tatsächlich die AfD der CDU abgesaugt hat. Also das war tatsächlich für mich auch eine der schönsten Nachrichten des Abends, denn mein Groll gegen die Union ist ja doch recht groß, mein persönlicher, und das dann zu sehen, wie sehr die Schwarzen verloren haben, das war tatsächlich ein sehr schöner Anblick.
Ja, 83.000 Ex-CDU-Wähler sind zur AfD gegangen. Das war mit Abstand die größte Zahl innerhalb der Parteien. Ich sehe gerade, bei den Nichtwählern waren es sogar 170.000. Das wurde dann noch nachkorrigiert. Ja. Genau, und das hat der CDU massiv geschadet. Kommen wir aber mal zu den Ergebnissen. Die Frage, die wir immer stellen, welches Wahlergebnis hat dich am meisten überrascht, bei welcher Partei?
Persönlich, also tatsächlich SPD und Grüne. Also vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht, dass tatsächlich die Sozialdemokraten noch so viele Wähler haben, 9,3%. Und sogar Gewinne gemacht haben. Also gut, die 43,8 AfD, die waren ja irgendwie erwartbar, obwohl sie in den Umfragen ja leicht unter diesem Wert lagen. Das haben wir im Vorgespräch schon geklärt, tatsächlich, dass die Umfrageunternehmen diesmal ziemlich daneben lagen. Was mich tatsächlich Also ich hatte natürlich damit gerechnet, jeder hat damit gerechnet, dass die CDU massiv verliert, aber dass sie über die Hälfte der Wähler verliert, ist auch ein bisschen unerwartet gewesen. Womit ich tatsächlich gerechnet habe, ist, dass das BSW reinkommt. Also vielleicht nicht ganz so knapp, aber ich habe damit gerechnet und vielleicht auch sogar ein bisschen gehofft. Also vielleicht sind wir auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung darüber, wie die Wahl hätte ausgehen sollen. Ich persönlich denke, dass die Wahl tatsächlich ideal ausgegangen ist.
Okay,
Weil,
das musst du erklären.
naja, also pass auf, natürlich hat die AfD die absolute Mehrheit knapp verpasst. Finde ich aber ehrlich gesagt okay. Aus dem Grund, dass jetzt die CDU nach ihren massivsten Wahlverlusten, ich habe sogar mal nachgeschaut, das ist der größte Wahlverlust einer Unionspartei überhaupt. Ja, also diese
Der
knapp
zweitgrößte.
der zweitgrößte. Ich
Es
glaube
gab
nach.
in Hamburg gab es mal eine, die noch katastrophaler war in 2000er Jahren, aber ich
Ach,
weiß nicht genau, was da der Kontext ist.
mit der Schill-Partei wahrscheinlich dann.
Wahrscheinlich irgendwo so um den Dreh, ja.
Ja, auf jeden Fall hat er trotzdem noch die CDU den interessanten Führungsanspruch, halt das Land weiter regieren zu wollen, ja. Und um das zu hinzukriegen, müssen sie halt sich irgendwie mit den anderen vier linken Parteien arrangieren. Und das wird also ein großartiges Theater, wenn man so sagen darf. Also, anstatt ja eigentlich müsste man ja meinen, das sagt man ja eigentlich schon seit Jahren, ja, CDU und AfD gehören ja irgendwie zusammen, weil sie ja beide konservative Positionen vertreten. Aber
Ja.
es gibt halt natürlich diese Brandmauer und das ist ja alles undenkbar von Seiten der CDU. Und es ist vielleicht auch ganz gut so, denn wir wissen ja aus Österreich, ich erinnere noch damals an die Kanzlerschaft Kurz mit einem Vizekanzler HC Strache, wie das ja funktioniert hat, wenn eine rechtspopulistische Partei der Juniorpartner einer bräsigen konservativen Partei war.
Ja.
Und ich
Und
glaube,
vor allem einer bräsigen, aber zugleich erfahrenen konservativen Partei. Das ist ja auch
ja,
die große Gefahr, dass man sich dann ausspielen lässt.
mit einem gewieften Machtmensch an der Spitze, wie es halt bei
Ja.
Sebastian Kurz ja auch der Fall war. Und ich weiß, also natürlich haben wir jetzt hier eine umgekehrte Position, ne? Also wenn CDU und AfD jetzt hier zusammen gingen, wäre natürlich AfD-Ministerpräsident. Aber die CDU hätte trotzdem noch ich sag mal so, die Bereitschaft, die Kenntnis, die Erfahrung, um der AfD auch in dieser Position eins auszuwischen. Und das wäre eine unglaublich große Gefahr. Wenn die AfD jetzt allein regieren hätte können, hätte man auch die Gefahr sehen müssen, dass sie halt aus Sachsen-Anhalt alleine zwar einiges machen kann, aber doch nicht viel genug, um wie soll ich sagen, um eine dauerhafte Wählergunst zu erwerben. Ich glaube,
Ja.
das ist für mich die größte Befürchtung. Es gibt so viele Faktoren und auch so viele Möglichkeiten, womit die anderen der Partei noch eins auswischen könnten, gerade denn auf Bundesebene auch. Dass der, naja, man muss halt leider sagen, dass die Wählergunst eben wankelmütig ist und es dazu führen könnte, dass die in der nächsten Wahl halt wieder eine Klatsche kassieren. Und so haben sie jetzt tatsächlich die Position zu sagen zu können, das hat ja auch Ulrich Siegmund schon gesagt, wir sind bereit, auch wenn sie es vielleicht tatsächlich vielleicht gar nicht so bereit sind, aber da fehlen mir jetzt auch die Interna dazu. Wir sind bereit zu regieren, wir strecken euch die Hand aus. Das ging vor allen Dingen an BSW und CDU. Und es liegt an euch, diese Hand anzunehmen und gemeinsam das Land voranzubringen. Oder ihr lasst es halt sein und geht halt unter. Verdienterweise.
Ja, verstehe. Na gut, die Frage ist halt, wie effektiv hätte eine Alleinregierung der AfD aussehen können in Sachsen-Anhalt? Wie mein Freund Kubicki immer sagt, das ist vergossene Milch, also es ist nicht mehr relevant, nachdem er dann selbst wieder irgendwie abgestimmt hat. Naja, Nebenthema, aber. Es stimmt schon, und da muss ich dir recht geben, dass ja Siegmund und auch die ganze AfD enorme Erwartungen geweckt haben bei den Wählern, was man alles dann doch auf Landesebene umsetzen kann. Und dann gibt es noch diese Spillover-Effekte, also die Überschwapp-Effekte in andere Länder, dass dann Nachahmer wieder kommen, dass man sieht, in Sachsen-Anhalt ist es besser und so. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gehofft, und ich glaube, teilweise wäre das auch möglich gewesen, aber. Klar sein muss halt auch, die Landespolitik ist in vielen Dingen sehr beschränkt, insbesondere bei der Migration. Und sicherlich hat man da kleinere Hebel, wie ich habe ja im Interview mit Sigmund auch darüber gesprochen, ist ja meine persönliche Lieblingsforderung, ist ja Asylanten zur Aufforstung einzusetzen. Fand ich einen herrlichen Gedankengang. Aber fraglich ist halt dann doch, ob man wirklich eine groß angelegte Remigration einleiten kann als Land, ob man die Kompetenzen dazu hat, ob man nicht direkt in Grund und Boden verklagt wird von der Judikative, weil man halt sich angeblich gegen das Grundgesetz stellt. So ein bisschen angedeutet hat sich das ja schon damals, dass Sigmund und die AfD ja relativ populär angekündigt haben, den Rundfunkstaatsvertrag sofort zu kündigen, um halt eben aus der GZ auszuscheren. Und später mussten sie dann aber auch schon im Wahlkampf deutlich zurückrudern, weil sie gemerkt haben, das ist alles gar nicht so leicht und es gibt da juristische Fallstricke, in denen man sich verheddern
Ja.
kann. Zudem gibt es teilweise jahrelange Kündigungsfristen und das wäre zum Beispiel so ein Thema gewesen, wo ich geglaubt hätte, okay, das hätten die nicht geschafft, das ratzfatz umzusetzen.
Da kann ich nur zustimmen. Also das gerade jetzt bei dem Rundfunkstaatsvertrag ist es ja so, dass sie jetzt sie müssten ja ein Äquivalent zum öffentlichen Rundfunk etablieren. Und ich weiß nicht, ob sie die Ressourcen dafür hätten. Also ich glaube ja ehrlich gesagt nicht. Würden sie das nicht tun, dann kämen sie halt in eine rechtliche Bedrulle. Und ich glaube, diese Sache könnte man halt höchstens auf Bundesebene lösen, aber ansonsten halt auf Landesebene nicht. Und ich sag mal so, auf der anderen Seite ist halt auch die Stimmung bei vielen oder bei einigen Beamten oder auch gerade bei den Mitarbeitern des öffentlichen rechtlichen Rundfunks wahrscheinlich gewesen. Also ich habe da insofern ein bisschen Einblick, weil ich halt eine Bekannte habe, die da auch arbeitet, die jetzt der AfD nicht so wohlgesonnen ist, aber die hätte halt gesagt, naja, wenn die eine absolute Mehrheit haben, dann müssen wir uns halt damit arrangieren und dann ist es halt so, das ist halt der neue Landesherr und gut, wir mögen den vielleicht nicht, aber es muss halt irgendwie weitergehen. Und ich glaube, das wäre tatsächlich die Situation gewesen bei vielen Aspekten des öffentlichen Dienstes, dass du halt Beamte hast, die die AfD nicht leiden können, aber ja trotzdem abhängig von dem neuen Dienstherrn sind und deswegen so eine, naja, vielleicht nicht wohlwollende, aber immerhin zähneknirschende Zusammenarbeit anstreben würden danach.
Ja, verstehe. Da muss ich aber auch sagen, ich glaube, das ist dann eher ein Ostding, weil ich als Wessi, der ja auch eher im Bürgertum verankert ist, glaube, dass das hier anders ablaufen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass hier die Westbeamten eine auch, also dass die AfD nicht mögen, sie so sehr nicht mögen, dass sie halt wirklich dann anfangen, passiven Widerstand zu leisten oder Sabotage zu begehen oder sich einfach krank melden. Ist ja der einfachste Schritt als Beamter. So, gehst zum Arzt, sagst, hast Halsweh, bist 2 Wochen krank geschrieben, wiederholst das dann. Ich meine, da gibt es ja Geschichten von Beamten, die jahrelang nicht gearbeitet haben bei vollen Bezügen. Und da würde ich mir halt ein bisschen Sorge vormachen, dass das dann tatsächlich sehr schwierig wird, hier die Institutionen dann auch umzukrempeln. Das wäre dann schön zu sehen, wie sich das im Osten sowas entwickelt. Vielleicht können wir es ja dann in den nächsten Jahren beobachten.
Ja, möglich. Also da habe ich natürlich nur keinen Einblick, was die westdeutsche Beamtenmentalität angeht. Wobei ich natürlich, so ich sag mal so aus dem universitären, aus dem akademischen Kontext mir schon vorstellen kann, dass der Widerstand größer ist. Also wie du ja sicher weißt, so die meisten Professoren in Ostdeutschland sind natürlich alles Wessis, ja. Und unter denen ist ja die Stimmung natürlich besonders
Ja, die sind
betrübt.
aufgebracht.
Die sind aufgebracht. Es ist sowieso generell erstaunlich, wie, also der Schmelz runter, ja, also Englisch Meltdown, ja, der ist ja wirklich
Ja.
erstaunlich gewesen nach der Wahl.
Der Abschmelz, ja.
Der Abschmelz sozusagen. Weil, also die tun ja jetzt, also die tun ja wirklich alle so, als würde jetzt was passieren. Also, als würde jetzt, weiß ich nicht, das Lager Zerbst-Anhalt aufgemacht werden und dann würde erstmal alle Oppositionellen und Asylanten reingesteckt werden oder so. Also, das ist ja, also ein Chimp-Out ja in einem Maße, der ja überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Und das liegt vielleicht auch daran, dass diese Leute jetzt einfach nicht gewohnt sind zu verlieren. Also
Was meinst du, ein was? Ein
ein Chimp-Out, also ein Ausraster.
Menschenaffen-Ausraster,
Richtig, richtig, richtig.
oder? Okay.
Das ist
Ja, das stimmt.
Jugendsprache, alter Mann, ja, also.
Ach so, ja, gut, na gut. Fährst du gleich mit deiner Simson auch so ohne.
Richtig.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, es wurde ja sehr hoch gekocht, diese Wahl. Und
Ja.
sicherlich hat die AfD jetzt nicht die absolute Mehrheit erreicht, aber ich habe mir dann doch mehr Widerstand, irgendwie erwartet von den Linken. Ich meine, da wurde ja angekündigt, die Staatskanzlei wird gestürmt und auf dem Marktplatz kommt es zu Ausschreitungen und pipapo, aber im weitesten Sinne ist es ja relativ ruhig verlaufen.
Ja.
Jetzt kann man natürlich noch nicht absehen, was passieren würde, wenn Sigmund tatsächlich gewählt worden wäre oder werden wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Linken sich da selbst in so einen Che Guevara-Widerstandsmodus reingelabert haben. Und wenn es dann soweit ist, dann hat man halt irgendwie so 50 gewaltbereite Hansel und die werden dann direkt von der Polizei einkassiert und dann war es das halt mit der Machtübergabe.
Ja, das ist natürlich durchaus berechtigt, diese Ansicht. Ja, ich meine, das ist halt das Ding. Also was wirklich spannend ist, dass etwas wirklich Spannendes plötzlich passiert, das lässt ja auch unser System gar nicht so richtig zu. Also, ich meine, selbst bei Corona ist ja eigentlich im Grunde genommen nichts passiert. Und
Ja.
wir hatten ja da tatsächlich große Diskussion auch, aber Demonstration wollte ich sagen, und sogar ein Sturm auf dem Reichstag, der natürlich wo natürlich auch gar nichts passiert ist, aber halt so hochgespielt wurde. Und ich denke mal,
Ja.
das Ähnliche ist halt bei der Wahl. Und ich meine, Sachsen-Anhalt ist nicht nur ein kleines Bundesland. Es ist flächenmäßig natürlich nicht das kleinste, aber von der Bevölkerung her kleiner als Berlin, ja, also gerade mal halb so groß ungefähr. Es ist ein Land, das hat mit die geringste Bevölkerungsdichte. Ich glaube, nur in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern wohnen pro Quadratkilometer weniger Leute. Ja. Und es ist ein Land mit massivsten demografischen Problem. Also klar, natürlich, die ganze Bundesrepublik hat massivste demografische Probleme, aber Sachsen-Anhalt ist zum Beispiel das Bundesland, das seit der Wende mit am meisten Menschen verloren hat. Also, wir haben ungefähr jetzt gerade so knapp über 2 Millionen, also so 2,1 Millionen Einwohner in Sachsen-Anhalt. Nach 1990 waren es 2,8, 2,9. Also fast ein Drittel der sachsen-anhaltischen Bevölkerung ist abgewandert oder verstorben. Das ist ein
Ja.
Bevölkerungsverlust, den kaum ein anderes Bundesland so sehr verkraften musste.
Ja,
Und
man sieht es auch man sieht es auch beim Durchschnittsalter. Ich habe gerade die Zahlen dazu. Wir haben vergangenes Jahr wurde noch gemessen und Sachsen-Anhalt hat ein Durchschnittsalter von 48,3 Jahren
ja.
und ist damit tatsächlich das älteste Bundesland Deutschlands, noch vor Mecklenburg-Vorpommern mit 48,1. Nur zum Vergleich, ein jüngeres Bundesland ist beispielsweise Berlin, dann mit 42,8 Jahren. Also da liegen 5 bis 6 Jahre Durchschnitt dazwischen.
Welches ist das jüngste Bundesland?
Ich glaube, das ist tatsächlich Berlin
Ach, krass.
und Bremen ist aber auch nah dran. Na Moment,
Ja.
Entschuldigung, Hamburg ist noch jünger mit 42,2. Also die Stadtstaaten gut, aber das ist halt einfach auch wegen der universitären Landschaft wahrscheinlich so.
Ja, und durch die ganzen
Und
kleinen
das wäre.
Paschas.
Genau, das auch. Das wäre aber auch noch ein Stichwort, weil was Sachsen-Anhalt ja nicht hat, ist ja eine vitale Universitätskultur. Oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber große Unis haben sie ja nicht.
Ja, also das
Und
stimmt schon. Also wir haben halt nicht so bekannte Unis. Also in Sachsen-Anhalt gibt es halt nicht so bekannte Unis. Ne? Ich meine, Halle ist halt die größte Halle und Magdeburg sind natürlich die größten Studentenstädte. In Magdeburg hast du zum Beispiel so ein relativ bekanntes Universitätsklinikum. In Halle, was hast du denn in Halle? Ja, wüsste ich gar nicht. Also auf jeden Fall hast du da auch eine Hochschule. Selbst eine Stadt wie Köthen hat eine Hochschule, muss man dazu sagen,
ja
mittlerweile.
gut, aber es ist
Aber
ein deutlicher Unterschied beispielsweise zu Herr Sachsen jetzt, wenn man es im Osten vergleicht
ja,
mit
das ist klar.
Dresden und Leipzig und insbesondere zum Westen dann. Also ich erinnere ja daran, wir waren ja auch auf dem Gründungskongress der Jungen Alternative in Hessen, weil irgendjemand dachte, es wäre klug, das nach Gießen zu legen. Das war nicht so eine kluge Idee. Dann im Nachhinein, zum einen ließ sich die Stadt mit 3 Brücken komplett abriegeln, wie heißt denn jetzt der Fluss?
Ist das nicht die Lahn? Marburg
fließt. Ist das die Lahn, richtig, ja. Korrekt, weil die Lahn da durchfließt und das strategisch halt leicht zu kontrollieren war. Und zum anderen hatten die Linken halt eine unfassbare Manpower durch Gießen, Marburg, Frankfurt, also 3 riesige Uni-Studentenstädte, die halt dicht an dicht, sage ich mal, da sich da befinden und die dann halt einfach da mit dem Zug angereist sind und da alles lahmgelegt haben. Und sowas ist in Sachsen-Anhalt halt eigentlich nicht denkbar.
Ja, nicht in dem Ausmaß. Wobei halt die Studentenstädte wie ja, Leipzig oder Jena doch relativ nah dran sind. Ne? Also es wäre jetzt auch kein großer Aufwand. Für die. Und,
Gut, aber lass uns ein bisschen zu den Wahlergebnissen zurückkommen.
Ja, sehr gerne. Ich wollte gerade darüber anhalten. Ja. Also, ich wollte halt gerade darüber reden, wo die AfD am meisten und wo am geringsten abgeschnitten hat.
Ja, leg los.
Also, wir können jetzt nach Wahlkreisen und nach Gemeinden gehen. Ich würde erstmal mit den Gemeinden anfangen. Also, wenn man nur nach Gemeinden ginge, hat die AfD in jeder einzelnen Gemeinde in Sachsen-Anhalt die Mehrheit errungen. Also in jeder einzelnen Gemeinde ist sie die stärkste Kraft. Es gibt eine Gemeinde, wo sie unter 30% liegt, und das ist Halle an der Saale mit 29,9. und der Rest, auch in Magdeburg und auch in anderen Städten, liegt sie über 30%.
Du bist jetzt aber bei Gemeinden und nicht bei Wahlkreisen.
Genau, das möchte ich nochmal betonen. Also Gemeinde, ja. Liegt halt daran, dass du auch in den Großstädten natürlich halt, ich sag mal so, die strukturschwache Bevölkerung ganz besonders ausgeprägt hast. Ne? Also zum Beispiel Halle-Neustadt. Halle-Neustadt war eine Planstadt in der DDR, da hast du lauter Plattenbauten hingestellt. Da waren so mehrere Dörfer, die dann so zwangsvereinigt wurden. Und dementsprechend lebt auch eine Bevölkerung, die, ich sag mal so, sowohl von der Migrations- als auch von der Wirtschaftspolitik der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte nicht viel profitiert hat, ja, um es mal so zu sagen. In Magdeburg hast du ein ähnliches Phänomen, aber nicht, ja, eigentlich sogar noch ein bisschen krasser. Von den Wahlkreisen her, es gab 41 Wahlkreise in Sachsen-Anhalt und
ja.
Davon gingen, in diesen Wahlkreis kannst du dann einen Direktkandidaten gehen und die AfD hat 38 dieser Direktmandate gewonnen. Die einzigen, die sie nicht gewonnen haben, sind erwartbar in den Großstädten. Nämlich ein Wahlkreis in Magdeburg und 2 Wahlkreise in Halle. Und das, ja, ich sag mal so, wenn man sich auch die Stimmverteilung anschaut, das sind alles Wahlkreise, in denen zu einem Großteil Studenten oder Akademiker wohnen. Also genau die Bevölkerung, bei denen halt die AfD natürlich nicht so viel abschneidet. Wenn man nach den Zweitstimmen geht und sich die Wahlkreise anschaut, dann sieht man, dass die AfD alle Wahlkreise bis auf einen gewonnen hat. Und das war Halle 3. Dort hat nämlich die Bevölkerung zu 33,7% grün gewählt. Mhm. Dann kommt direkt danach tatsächlich schon die AfD und dann kommen die anderen beiden linken Parteien, nämlich die Linke und SPD mit jeweils 13%. Also man kann sich so die Bevölkerung in diesem Wahlkreis schon ziemlich gut vorstellen. Ne? Also die klassischen Akademiker, die Studenten, die weiß ich nicht, in ICE erste Klasse ihr Zeitmagazin lesen, so die Richtung halt. Und
ja, nicht die Grauzone.
Nicht die Grauzone. Die Grauzone wird woanders gelesen. Sachsen-Anhalt.
In Köthen, ne?
In Köthen, ja. Wäre doch mal eine Werbung gemacht. Familie Ritter liest Grauzone. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist halt es schon krass, einfach wie hoch der Durchschnitt der AfD ist. Also ich meine, wir hatten ja in anderen Wahlen immer das Ergebnis, dass ja natürlich die AfD logischerweise auf dem Land stark war und in der Stadt eher schwach, und das ist natürlich auch hier der Fall, aber trotzdem ist ist die AfD einfach in allen Gemeinden, also auch in den Großstädten, die stärkste Kraft, und zwar mit einem gewissen Abstand. Natürlich nicht nach Wahlkreis, jetzt aufgeteilt, logisch, aber eben in den Gemeinden selbst. Also nochmal, um das zu verdeutlichen, in Halle, wo ja die AfD das niedrigste Wahlergebnis eingefahren hat, hat sie immer noch 29,9%, und die zweitstärkste Partei sind einfach die Grünen mit 20,7%, also knapp 10 Prozentpunkte Unterschied.
Und also auch da eine enorme Gesamtverschiebung einfach.
Ja, genau.
Da hatten wir im Vorgespräch auch kurz drüber angedeutet, dass es vielleicht in Sachsen-Anhalt oder auch generell im Osten, du kannst mich jetzt auch gleich korrigieren, nicht diese Milieustrukturen gibt, wie beispielsweise im Westen, was nach meiner Meinung zwei Gründe hat. Zum einen hat man halt einfach nicht diese Verankerung von den Parteien in der Gesellschaft, die ja auch immer mit einer Milieuverankerung zu tun hat, sei es jetzt beispielsweise Konfession. Wir erinnern ja an die Wahl in Rheinland-Pfalz. Wann war denn das? Dieses Jahr noch, ne?
Ja, im März, glaube ich.
Ich habe selber gewählt auch, ja. Genau, und in Rheinland-Pfalz ist es ja so, dass die AfD in der Pfalz deutlich stärker abschneidet als in der Eifel, was wahrscheinlich nach unserer Meinung eben auch die Gründe hat, dass die Pfalz deutlich protestantischer ist als die katholische Eifel, wo nämlich in der katholischen Eifel da noch eine stärkere christdemokratische Milieubindung existiert. Sowas fällt ja in den Ostbundesländern zum Beispiel weg. Und dann stellt sich halt noch die Frage, ob es irgendwelche sozioökonomischen Strukturen gibt, die so ein Bundesland irgendwie unterteilen, oder historische Strukturen. Du meinst, teilweise lässt sich da noch sowas erkennen in Sachsen-Anhalt?
Ja, also es ließ sich in den letzten Jahren eine Art Nord-Süd-Gefälle erkennen. Also im Norden des Bundeslandes, in der Altmark und auch so im Westen, im Landkreis Harz, da schneidete die AfD im Durchschnitt immer schlechter ab als im Süden. Also die AfD-Hochburgen in Sachsen-Anhalt waren in den letzten beiden Wahlen vor allem der Burgenlandkreis und der Salzlandkreis. Also also der Burgenlandkreis ist der Landkreis, der ganz im Süden in diesem Zipfel ist, wo auch übrigens ein gewisses Rittergut liegt. Und der Salzlandkreis ist halt quasi das, was um Halle drumherum ist, sowie der Kreis Anhalt-Bitterfeld müsste der heißen. Also wo auch, ich denke mal, Köthen, Bitterfeld und die Umgebung um Dessau herum liegt. Die einzige Ausnahme in diesem Gefälle ist tatsächlich der Landkreis Wittenberg gewesen, wo die CDU tendenziell immer stärker war. Und dieses Gefälle löst sich langsam ein bisschen auf. Also wir haben es zwar immer noch, aber der Unterschied ist halt, dass im Süden, weiß ich nicht, auf dem Land zu 50% AfD gewählt wird und im Norden halt nur zu 40%. Ja. Das ist halt krass. Ich meine, dieses Nord-Süd-Gefälle lässt sich in den Wahlen auch auf den ganzen Osten übertragen. Also du hast, wenn du jetzt die gesamte ehemalige DDR betrachtest, das Phänomen, dass der ehemalige Süden der DDR eher konservativ gewählt hat, also vor allen Dingen CDU, ja, und der ehemalige Norden der DDR, also vor allen Dingen Brandenburg und Mecklenburg, hat halt SPD oder PDS, / die Linke, gewählt. Das hat sich dann mittlerweile nun komplett aufgelöst, noch nicht ganz, weil zum Beispiel in Mecklenburg nach wie vor die SPD die zweitstärkste Kraft ist, während zum Beispiel in Sachsen natürlich immer noch die CDU die zweitstärkste Kraft ist, oder so die stärkste Kraft in der letzten Wahl, glaube ich. Aber nach den neuesten Umfragen hatten überall im gesamten Osten die AfD mit, ich glaube, die jüngste Umfrage war 45%, die absolute,
ja, genau.
Also die wirkliche Mehrheit, die deutliche Mehrheit.
In allen Ostbundesländern gemittelt, war auch, ich glaube, von Insa auch. Ne?
Genau, und das hast du halt in Sachsen halt auch gesehen. Also Sachsen-Anhalt wurde eigentlich fast durchgängig von der CDU regiert. Sie war auch immer stärker. Und zwar hast du das auch, ich würde behaupten, tendenziell eigentlich gesehen, dass sie im Süden, müssen wir mal nachgucken, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber wenn man was gesehen hat, dann eher im konservativen Süden stärker als im Anführungszeichen progressiveren Westen. Okay. Tatsächlich die einzige Wahlklatsche, die CDU
Norden,
hat hin... Norden, Entschuldigung, pardon. Die einzige Wahlklatsche, die CDU hat wirklich mal hinnehmen müssen, wo sie ihr zweitschlechtestes Ergebnis einfahren musste mit 22% in Sachsen-Anhalt. Das war zur Landtagswahl 98. Danach ist, glaube ich, sogar die SPD, also hat die SPD den Ministerpräsidenten gestellt. Und der Grund, weißt du, den Grund für diesen herben Wahlverlust? Kannst du es dir denken?
Nee.
Es war nämlich eine neue Partei, die da aufgetaucht ist. Und zwar haben die ziemlich genau 12% an die DVU verloren.
Ach, okay, krass. Sehr gut. Ja, ich muss, also ich stimme absolut zu. Ich muss aber auch betonen, dass die, du hast ja jetzt die tendenziell gesagt, die Unterschiede sind klein oder werden auch kleiner. Aber es ist natürlich auch eine Frage der gesamten Parteienstärke. Denn wenn man jetzt, nehmen wir jetzt mal Rheinland-Pfalz als Beispiel, wenn die AfD 20% in der Eifel hat und 30% in der Pfalz, dann ist die Pfalz halt blau und die Eifel ist halt schwarz.
Ja.
Weil einfach genau da die Kippkante liegt zur absoluten Mehrheit in einem Wahlkreis bei diesen 20-30%. Und wenn sich dann halt alles verschiebt auf 30-40% oder eben sogar 40-50%, dann ist logischerweise alles blau und dann wirkt das ein bisschen angeglichener. Aber ich bin auch ja ein sehr großer Freund von solchen Kartenanalysen sowieso und auch von Phantomgrenzen, so nennt sich das ja auch teilweise, wenn man dann eben auf historische Grenzen zurückschaut, die sich ja heute noch in Wahlen reproduzieren lassen. Ich wollte da tatsächlich auch meine zweite Masterarbeit zu schreiben, aber das hat dann leider nicht geklappt, weil ich die Idee hatte, ein Magazin zu gründen. aber da ging es halt in die Richtung auch, dass mir ist das damals schon aufgefallen, vielleicht kennst du die Karte, die Wahlergebnisse in Polen.
Ja, sicher.
Polen ist ja im weitesten Sinne ein Zwei-Parteien-System, zumindest bei der Präsidentschaftswahl. Also die PO, liberal-konservativ, und die PiS, ja, national-sozial im weitesten Sinne und deutschenfeindlich. Und diese Grenze, wenn man sich die Wahlkreise in Polen anschaut, die läuft halt exakt an der Grenze des deutschen, ehemaligen Deutschen Reiches, also der Ostaußengrenze.
Von 1918, das heißt, Menschen, möchte man nochmal betonen. Also,
genau, die alten, nicht, ja. nicht die Zwischenkriegsgrenzen. Und faszinierenderweise ist es halt so, dass die Leute in Ostpolen wählen halt die PiS und die Leute in Westpolen, in Anführungsstriche, also die auf dem Gebiet Deutschlands siedeln, wählen halt die PO. Und das ist bei nahezu jeder Wahl, wird das fast exakt reproduziert. Und die große Frage ist natürlich dann, weil diese Ergebnisse hat man auch in Deutschland, ist ja klar, die größte Phantomgrenze Osten-Westen. So, da war ja mal eine Grenze, die Leute wählen komplett anders, obwohl es ja in dem Sinne Deutsche sind, obwohl die jetzt die gleichen Probleme haben. Aber das reicht halt eben aus, wenn ein Land irgendwie jahrzehntemal getrennt war, verschieben sich halt die Wahlergebnisse massiv. Man sieht das teilweise auch beim Saarland. Selbst das Saarland wählt ja anders als Rheinland-Pfalz. Was sicherlich auch durch die Struktur, die Wirtschaftsstruktur erklärbar ist mit der Stahlindustrie. Aber das Saarland kam eben auch später zum Bund dazu und war ja auch häufiger schon mal getrennt. Von daher ist das sehr, sehr faszinierend, sowas zu analysieren, aber auch sehr, sehr komplex, was für verschiedene Faktoren da eben eine Rolle spielen. Ich meine, in Polen hat man jetzt, also der Hauptfaktor wird halt die Wirtschaftsstruktur sein, denn Westpolen hat halt einfach nahtlos die Wirtschaftsstruktur des Ostens übernommen, sehr wirtschaftsstark damals schon gewesen. Auf der anderen Seite hat man ja auch die, korrigiere mich, die ehemaligen Ostpolen im Westen dann angesiedelt, ne?
Ja.
Also ist ja auch im weitesten Sinne ethnische Verschiebung, die stattgefunden hat. Genau,
also die Polen, die quasi in Gebiete der heutigen Ukraine und Weißrussland gesiedelt haben, wurden dann einfach auf den Osten.
Genau, einfach so oben drüber und dann aufs deutsche Gebiet. Ja, aber jetzt haben wir uns wieder weit verfranst, weil das aber auch immer Spaß macht, über Sachen zu reden.
Ja, es ist tatsächlich, also das liebste Beispiel dafür zum Beispiel ist in den Südstaaten gibt es tatsächlich einen Streifen, der sich durch die ganzen Südstaaten zieht, wo die Demokraten häufig die Mehrheit haben, also in der heutigen Zeit. Und der Grund dafür ist, dass vor 100 Millionen Jahren war da halt irgendein Binnenmeer, das hat da Sedimentablagerungen, da gab es halt Sedimentablagerungen, die haben den Boden in der heutigen Zeit extrem fruchtbar gemacht, extrem gut geeignet für Plantagenwirtschaft. Also haben da halt die Europäer denn später die US-Amerikaner die Plantagen hingemacht, haben da halt ihre Sklaven gehalten. Und heutzutage leben da halt die meisten Schwarzen im ganzen Süden und dementsprechend wählen die halt demokratisch heute. Und also in Sachsen-Anhalt haben wir jetzt sowas nicht, aber Sachsen-Anhalt ist ja eigentlich ein Retortenstaat. Ja? Also ähnlich wie Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg ist es ja ein künstliches Produkt, das in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Also Sachsen-Anhalt wurde ja tatsächlich das erste Mal, ich glaube 1900, also zu Sowjetzeiten gegründet, ich glaube 1949, ja. Und wurde dann aber 1952 wieder aufgelöst, als die DDR den Föderalismus aufgegeben hat und die Bezirke gegründet hat und alles zentralisiert hat. Und nach der Wende dann halt wieder gegründet. Und das Besondere an Sachsen-Anhalt ist, dass es halt eine relativ deutliche Nord-Süd-Teilung gibt. Insofern, dass der Norden, also vor allem die Altmark, Magdeburg selbst, auch der Landkreis Harz, der heutige, und die Börde drumherum, die gehörten historisch eher zu Preußen. Und gerade in der Altmark hört man das auch. Also die Altmark heißt ja deswegen Altmark, weil sie im Vergleich zur Neumark im heutigen Polen oder zur Mittelmark um Berlin herum halt das älteste Teilgebiet der Mark Brandenburg war. Also des Staates, aus dem sich dann später das Königreich Preußen ja entwickelt hat. Und dort sprechen auch die Leute ein bisschen anders. Also ich meine, wenn man sich das anhört, gerade als Außenstehender, dann hört sich das verdammt ähnlich zum Berlinerischen an. Also die sagen auch Icke oder Ick. Ja, Icke sagen sie nicht, aber Ick. Ick hab eh gekauft, so in die Richtung. Kann man sich das vorstellen, während der Süden eher zu Sachsen gehört hat. Also Wittenberg war zum Beispiel lange Zeit die Hauptstadt des Kurfürstentums Sachsens. Die Städte wie Naumburg und Weißenfels gehörten zum Kurfürstentum Sachsen ebenfalls. Und dementsprechend sprechen auch die Leute eher anders, also eher in die mitteldeutschen Dialekte. Also wenn man jemanden aus Halle hört oder aus Naumburg, dann würde man als jemand, der das eigentlich nicht kennt oder nicht unterscheiden kann, denken, das wäre ein Sachsen. Ja,
Ja, die nennen sich ja Isoklossen, diese Linien.
Genau.
Die Dialekträume da aufeinandertreffen.
Und die Isoglosse zwischen den norddeutschen oder niederdeutschen Dialekten und den mitteldeutschen Dialekten verläuft ganz genau durch Sachsen-Anhalt. Also ungefähr so die Linie, vielleicht Halberstadt, Magdeburg, Köln, Dessau, ungefähr. Ich aus dem Kopf jetzt gesagt. Das heißt, alles südlich davon ist mitteldeutsch und damit sächsisch-thüringisch und alles nördlich davon ist eher so niederdeutsch, Richtung, also märkisch.
Ja, aber jetzt Vorsicht, mitteldeutsch ist ja auch das, was wir sprechen, also auch die fränkischen Dialekte
zählen dazu. Ja, selbstverständlich. Also ostmitteldeutsch.
Ja, einfach auf. Ja, danke schön.
Ich meine,
was ich auch super faszinierend finde.
Vor der Teilung war das ja tatsächlich alles ein Dialektkontinuum. Ja, also es gab ein Kontinuum zwischen Hessen und Thüringen zum Beispiel. Und das gibt es teilweise heute noch. Also die Thüringer in Westthüringen, die sprechen ähnlicher zu den Hesse als zu, weiß ich nicht, jemanden aus Dresden. Ne? Also.
Ja, Hessen ist dann wiederum sehr ähnlich zu den Pfälzern und Pfälzer zum Saarland, auch wenn das niemand der Beteiligten hören will. aber deswegen sagen ja auch immer alle, ich rede Kölsch. Obwohl wir in dem Sinne, spreche ich ja Moselfränkisch und jetzt kein klassisches Ripuarisch, das ist ja das dann eins drüber.
Und damit sprichst du ja auch Luxemburgisch, ne? Letzteburgisch.
Luxemburgisch ist tatsächlich am nächsten an meinem Dialekt, nur hat man eben das Glück gehabt, dass Luxemburg einen eigenen Staat gründen konnte. Also eigentlich ist Luxemburg ja ein Realexperiment, was passiert, wenn man Westeifler in einen eigenen Staat steckt. Zum einen erhält sich die Sprache halt nahezu perfekt als Staatssprache und zum anderen ist es ja eins der wohlhabendsten Länder überhaupt. Jetzt kann man natürlich sagen, das liegt nicht an den Eiflern, sondern an den verschiedenen Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Aber es ist schon zu sehen, wie krass da die Unterschiede sind, Luxemburg zu der Trierer Region oder zur Eifel. Was ich auch sehr faszinierend finde, letzter Satz noch zu den Isoklossen, das Oberdeutsche ist ja das was in Bayern und Baden-Württemberg dann gesprochen wird. Und spannenderweise läuft aber durch Ostdeutschland auch diese Linie, nämlich durch Thüringen. Und es gibt in Südthüringen eine Region, ich weiß jetzt leider nicht, wie der exakte Dialekt heißt, weil ich es nicht finde, aber die sprechen eigentlich Oberdeutsch.
Die sprechen Fränkisch.
Und wenn man das halt hört, genau, und dann, ja, aber es ist kein Fränkisch. Ich habe dann auch gesagt, bist du aus Franken? So, nee, und da war der total beleidigt auch, weil er
aber ist Thüringer. Aber also auch es gehört so zur fränkischen Dialektgruppe tatsächlich.
Ist das Alsfeld oder was war das?
Nee, Eichsfeld ist im Norden, was meinst du? Nee.
Naja, aber wir verfransen wieder, weil wir zwei intellektuelle Autisten sind, aber wir wollen eigentlich über die Wahlergebnisse
sprechen. Ach ja, da war ja was.
Ja, da war was. Lass uns über die Wählerwanderung sprechen, lass uns über die sozial-wirtschaftlichen Gruppen sprechen, auch die Altersgruppen, denn das waren ja eigentlich oder sind immer die spannendsten Ergebnisse, finde ich. Aufgeschlüsselt hat das relativ gut die Tagesschau. Da kann man nach Geschlecht filtern. Lass uns darauf erstmal eingehen. Geschlecht als erstes. Auch hier wieder eine starke Diskrepanz. Es ist ja eigentlich immer so, dass die AfD eher von Männern gewählt wird. Bei nahezu jeder Wahl. Aber meistens sind das eher Unterschiede im Bereich von 3, 4, 5 Prozentpunkte. Hier waren es tatsächlich 11 Prozentpunkte. Also die AfD Sachsen-Anhalt unter Männern 50%, unter Frauen 39%. Was denkst du denn, Fritz, was waren denn die Gründe dafür, dass es dann in Sachsen-Anhalt doch 11 Prozentpunkte auseinanderging zwischen Männern und Frauen, wenn es sonst eher nur 3-4% sind?
Ich meine, wie viele Anteile an weiblichen Lesern haben wir? Nein, Spaß, aber
unter 10%.
Oh ja, dann ist ja nicht so schlimm. Nee, aber ich glaube tatsächlich, der Hauptgrund, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich so die öffentliche Stimmung, also beziehungsweise die Propaganda. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt Frauen anfälliger für Propaganda sind als Männer, aber ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch, dass halt, ich sag mal, zum Beispiel Frauen andere Kanäle auf Instagram oder sonstigen sozialen Medien konsumieren, dadurch halt auch das Weltbild anders geprägt ist. Und ich meine, wir hatten mal irgendwo eine Statistik gesehen, wo man ganz genau ausgeschlüsselt hat, den Geschlechterunterschied bei den jungen Leuten, also bei den Wählern von 18 bis 24. Und da war der Unterschied bei der AfD sogar bei 20%. Ne? Also 52% der jungen Männer haben AfD gewählt und nur 32% der jungen Frauen, was natürlich immer noch sehr viel ist im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Aber dennoch ist dieser Unterschied einfach unglaublich groß. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das mittlerweile die Folgen und die Konsequenzen einer massivsten Störung des Geschlechtergleichgewichts ist, im Grunde genommen. Also, es ist ja so, dass durch die Propaganda der letzten Jahre, Jahrzehnte, den Frauen klargemacht wurde, dass mit der AfD eigentlich im Grunde genommen sich wieder versklavt werden, so zu Handmaid's Tale quasi, ne? Ich weiß nicht, kennst du diese Serie oder diese Buchreihe? Handmaid's Tale?
Nee.
Aus den Vereinigten Staaten. Da geht es irgendwie darum, dass es nach einem Krieg nur noch ganz wenige fruchtbare Frauen gibt und um halt die Fortpflanzung oder das Fortbestehen der Menschheit zu bewahren, haben halt Männer diese Frauen genommen und sie quasi als eine Art Brutmaschine versklavt, ja. Das ist quasi die ganze Voraussetzung dieser Handlung. Und es wird ja jungen Frauen quasi eingebläut, dass wenn die AfD an die Macht käme, genau das mit ihnen passiert wird, ja. Also es wird halt, dadurch, dass halt die AfD Themen anspricht, wie zum Beispiel auch die mangelnden Geburtenraten in Deutschland oder im Westen allgemein, wird halt auch die Schlussfolgerung daraus geschlossen, ja, wenn wir unsere Bevölkerungszahl erhalten wollen, dann müsste halt die Geburtenrate hochgehen, ne, offensichtlicherweise. Und da wird dann halt gleich die Verknüpfung drum gemacht, ja, wenn das passiert oder wenn das geschafft werden soll, dann muss halt die Frau, weiß ich nicht, die drei Kinder bekommen oder die fünf Kinder bekommen und ihr Mann hörig sein. Also ich, vor allen Dingen auf das Letztere wird dann halt Betonung gelegt.
Ja, klar.
Und ich glaube, dass diese Befürchtung hat bei vielen jungen Frauen tatsächlich auch, wie soll ich sagen, Wellen geschlagen.
Verfangen.
Verfangen, ja.
Ja.
Und ich kann mir halt vorstellen.
Guter Gedanke, das habe ich nicht.
Also, ja. Ich meine, durch diese ganze Geschichte ist halt der Vorstellungsunterschied zwischen, also das heißt, der Unterschied zwischen dem, was sich die beiden Geschlechter vom Leben erhoffen, halt ja extrem unterschiedlich. Also es herrscht eine extreme Diskrepanz vor. Teilweise ja selbst bei Leuten, die ja eigentlich eher konservativ sind vom Mindset her, vom Weltbild her. Und
ja.
Ich denke, das ist ein Schaden an der geistigen Gesundheit der Bevölkerung, den man so leicht nicht wieder umkehren kann. Und der spiegelt sich halt, ich glaube, genau darin wieder.
Also, das ist sehr gut möglich, ja.
Also wir haben ja auch dann das Problem, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Thema Dating oder Partnerfindung ja es massivste Probleme gibt, weil die Frauen halt keine konservativen Männer wollen und die Männer halt keine linken Frauen wollen und dann gibt es halt extrem hohe Single-Raten oder halt, weiß ich nicht, wahrscheinlich sind auch die Raten von lesbischen Beziehungen extrem gestiegen in den letzten Jahren. Also das wirkt sich alles genau darauf aus. Und
ja. Stimmt. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass das auch einer der mittlerweile wachsenden thematischen Bereiche ist, wo man zwischen rechts und konservativ trennen muss. Wir haben ja aufgrund des Linksrucks der letzten Jahrzehnte rechts und konservativ eigentlich immer gleich verwendet in der Begrifflichkeit. Aber es sind doch krasse Unterschiede da. Und wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock mit asozialen Ausländern zusammen zu wohnen, dann ist diese Person nicht automatisch konservativ. Es gibt da sicherlich Schnittmengen, aber ich würde auch nicht mal sagen, dass die größer sind als bei den Linken. Gerade wenn ich jetzt das Habituelle oder auf individueller Ebene mir anschaue, dann sehe ich es auch oft, dass Linke konservativ sind. In ihrem Habitus vielleicht sogar konservativer als Rechte.
Ja, gerade was dann halt so das Familienleben teilweise angeht. Also ich sehe häufig, gerade auch in dem Umfeld, in dem ich bewege, ja, Familien, die offensichtlich ein konservatives Leben führen, ja. Insofern, dass sie halt ihre Kinder in behüteter Umgebung aufwachsen sehen wollen.
Genau, und die haben dann 10 Lebensversicherungen und einen schönen Vorgarten und so weiter.
Genau,
und gehen irgendwie zum Schrebergartenverein. Richtig. So, und das, glaube ich, ist auch bei diesem Thema junge Frauen was halt eben auseinandergeht, weil junge Frauen haben keinen Bock auf Ausländer, auch wenn sie es jetzt nur teilweise kommunizieren, aber sie haben eben auch keinen Bock auf Heimchen am Herd. Und das ist auch eine politische Frage, der die AfD sich bald stellen werden muss, wenn sie eine tatsächliche Volkspartei werden will, muss das Thema Frauenrolle zumindest aufgearbeitet werden oder geklärt werden, öffentlichkeitswirksam. Inwiefern soll denn eben eine Frau zu Hause sein und Kinder kriegen oder inwiefern denn nicht? Oder geht denn auch beides? Das ist ja auch in die Richtung, die es gerade so geht. Aber das ist natürlich ein komplexes Thema und auch ein sehr empfindliches Thema, gerade bei jungen Frauen, dem man ja jahrzehntelang erzählt hat, ihr könnt alles werden, von Astronaut bis zur Refugees Welcome Helferin, und dann kommt halt eine Partei um die Ecke und sagt, werdet Gebärmaschinen, überspitzt. Faszinierenderweise, die Unterschiede lassen sich weltweit messen. Es gab nämlich eine Studie vor einigen Jahren, ich glaube, die war von der Times, und zwar hat man in den USA, in Deutschland, in Großbritannien und in Südkorea die politische Einstellung von Männern und Frauen gemessen, und zwar von jungen Männern und Frauen zwischen 18 und 29 Jahren. Die Statistik ist natürlich jetzt wieder mit Vorsicht zu genießen, weil es wurde getrennt zwischen Liberal und Conservative, also dem klassischen Links-Rechts, die es ja hier so in dem Sinne nicht gibt. Und in Südkorea ist das natürlich noch mal komplizierter. Aber man beobachtet, oder der Zusatz noch, die Daten gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Und man beobachtet, dass seit 2015 die Schere zwischen Männern und Frauen drastisch auseinandergeht in allen Ländern. Dass halt in Deutschland gibt es die Zahlen sogar seit 1980. Und dass eben in diesen Jahren, ja, die Frauen waren etwas linker als die Männer, überall. Aber dann hat irgendwie so ein Punkt stattgefunden um 2010, wo halt diese Graphen komplett auseinandergetriftet sind. Und das würde sich ja dann mit dem decken, was du gerade berichtet hast,
Ich
dass da
meine,
eine, wie hast du es genannt, Psyop hast du jetzt nicht gesagt, aber sowas in die
ja,
Art.
ich habe halt Propaganda gesagt.
Ja.
Es ist ja im Grunde genommen Propaganda. Ich stehe ja zum Begriff Propaganda ja natürlich eher neutral. Also Propaganda ist halt die Verkündung dessen, was man dann als Überzeugung in den Menschen haben möchte. Aber ich meine, was ist denn eigentlich um 2010 herum passiert, dass das halt so krass auseinander ging? Das ist halt tatsächlich wahrscheinlich die interessantere Frage. Ich meine, ab 2010, ja, noch nicht ganz, aber da ging ja ungefähr das los, was wir als Woke jetzt bezeichnen, oder da traten vielleicht
Ja.
so ein, naja, gut, noch nicht ganz, aber kurz danach auf jeden Fall traten dann die ersten sogenannten SJWs auf, ja, die Social Justice Warrior, falls sich noch jemand daran erinnert. Und es ist auch, glaube ich, die Zeit, wo ja denn die meisten Millennials denn auch ins Wahlalter kamen. Ja, also das ist halt in dieser Generation auch den krassen Unterschied. Übrigens eine Generation, von der ich behaupte, dass sie zumindest bundesweit zwar linker ist, aber hier im Osten, also darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ne? Die Millennial-Generation ist jetzt wie alt? 35 bis 44 Jahre ungefähr? So, also so, warte mal.
Ja, 30 bis Mitte 40 umfasst das
Genau.
momentan.
Und da haben wir halt bei den Wahlergebnissen die eindeutige Sprache, dass halt trotzdem noch die Mehrheit AfD wählt im Osten. Ja? Also bei
Ja.
den 35- bis 44-Jährigen sogar 52%. Also hätten nur die gewählt, dann hätte die AfD jetzt eine absolute Mehrheit.
Ja.
Und das ist halt, naja, wie soll ich sagen? Also der Osten ist halt natürlich dann nochmal insofern besonders, dass du halt diese krassen Unterschiede zwischen linken Millennials und beziehungsweise, dass du halt diese krass linke Ausprägung der Millennials nicht hast, würde ich behaupten.
Ja, ich
Zumindest
glaube,
nicht.
da spielen viele Faktoren mit zusammen. Ich würde sagen, dass Millennials die politisierteste Generation vielleicht überhaupt sind oder zumindest
Ja.
seit sehr langer
Also
Zeit.
auf jeden Fall die radikalste.
Ja, ich glaube, Zoomer werden uns da schon überholen.
Ja, aber sie sind mit die ersten radikalsten.
Ja, sagen wir mal, sie sind sehr politisiert und die Generation X davor war ja eigentlich gar nicht politisiert und die Boomer, würde ich sagen, waren teilweise politisiert. Diese Politisierung ist im Westen ganz klar links, im Osten natürlich weniger aufgrund der Unterschiede einfach. Ich sehe aber auch, dass diese Politisierung eben auch nach rechts schwappen kann. Denn diese Politisierung hat im Schulalltag stattgefunden, im universitären Alltag, als es um eine, sage ich mal, theoretische Politisierung ging. Was ist gut? Welchen Menschen kann man helfen? Wie muss man die Umwelt retten? Solche Geschichten. In dem Sinne auch ein Wohlstandsphänomen. Und in dem Moment, als die Millennials aber dann älter geworden sind, also mit 30 vielleicht ins Arbeitsleben eintreten oder mit Ende 20, jetzt die eine universitäre Karriere durchzogen haben, findet da eine gewisse Verschiebung statt, denn die Realität hält diesen theoretischen Betrachtungen nicht stand. Und Millennials sind in dem Sinne auch die ärmste Generation, Zoomer werden noch ärmer sein, aber Millennials sind jetzt schon eben erwachsen, die sich auch nahezu kein Haus mehr leisten können, die keine Karriere machen können, die keinen Wohlstand mehr aufhäufen können. Und diese Realität trifft halt auf eine links durchideologisierte Theorie. Und da entsteht was, was man, glaube ich, gerade auch noch schwer absehen kann. Denn ob die dann tatsächlich alle nach rechts kippen, ist dann die andere Frage. Im Osten sicherlich schon, aber im Westen weiß ich nicht. Ich denke, es wird sich spalten. Es wird einen Teil der Millennials geben, die vielleicht auch aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Staatsdienst von diesen ökonomischen Verwerfungen gar nichts mitbekommen. Die werden weiter ihre theoretisch erlernten politischen Implikationen dann auch an der Wahlurne ausleben. Aber es wird einen anderen Teil der Millennials geben, die merken, Moment mal, was die Lehrer mir alle für einen Quatsch erzählt haben. Ich muss irgendwie 50% Steuern und Abgaben zahlen und ein Haus kostet eine halbe Million. Das ist doch alles Käse hier. Und da, glaube ich, findet halt diese Spaltung auch einfach ein bisschen später statt. Und ich glaube, diese Spaltung hast du bei der Generation Z, der du ja auch eher angehörst, nicht, weil die einfach schon viel früher desillusioniert waren und in einem Land oder in einer Gegend groß geworden sind, wo halt einfach die Verwerfungen in Deutschland schon deutlich früher spürbar waren.
Ja, das ist gut möglich. Und gerade wahrscheinlich auch im Osten, durch, ich sag mal so, ich glaube, da trifft, wie soll ich sagen, eine gewisse Perspektivlosigkeit auch nochmal hinzu. Also
ja, früher auf und deutlicher auf.
Ja. Ja, ich denke schon. Und was ja dann auch noch hinzukommt, ist, also ich sag mal so, ich bin zu einer in eine Schule gegangen, wo ich glaube, der einzige Ausländer gefühlt ein Halbbosnier war. Gab's da weitere Ausländer? Also ich bin, was ich sagen will, ich bin nicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo der Migrantenanteil bei, weiß ich nicht, 30, 40 oder noch mehr Prozent lag, ja, sondern bei 1%, 0,1% vielleicht. Ja?
Mhm.
Und das war, ich meine, wann habe ich Abschluss gemacht? Also Abitur so 2016, 17 herum. Ja? Das heißt, innerhalb von 10 Jahren hat sich dieser Umstand so radikal geändert im Osten, aufgrund der Migrationspolitik von 2015 an. Das ist denen wie ein Hammer entgegengeschlagen. Was man ja im Westen, wo man ja im Westen sagen kann, okay, das war vielleicht wieder Frosch im warmen Wasser, ne? Wo man das Wasser immer wärmer macht, bis der Frosch stirbt, ohne es zu merken. Während man hier quasi den Frosch ins heiße Wasser geworfen hat und der versucht rauszuspringen.
Ja. Ja, das ist ja auch die Erklärung, warum der Osten rechter wählt. Also ich meine, die Linken sagen ja mal, wie dumm, ihr kennt gar keine Ausländer, warum wählt ihr denn rechts?
Ja, aber die Mauer ist halt auch schon seit 35 Jahren weg und wir waren auch schon mal in Duisburg oder so. Also wir wissen es, wie es da aussieht. Ja, wir wollen nicht, dass es bei uns genauso aussieht. Ich meine, du siehst halt auch aufgrund der demografischen Katastrophe, die da gerade der Sachsen-Anhalt auch betroffen, aber dem Osten allgemein, ne? Also der Abwanderung der jungen Leute, der Überalterung und so weiter, spürst du halt diese krasse Migration ja noch mehr, denn es kommen natürlich hauptsächlich junge Männer nach Deutschland, auch in den Osten, und die setzen sich sofort im Stadtbild fest, wenn man so möchte. Also wenn du halt durch Städte wie, weiß ich nicht, Merseburg, Weißenfels, Halberstadt, Köthen oder was auch immer fährst, du siehst halt natürlich siehst du auch Deutsche, ältere Deutsche vor allen Dingen in den Straßen, aber du siehst halt vor allen Dingen dann auch diese jungen Migranten und das macht sich viel, viel, viel stärker bemerkbar als in den westdeutschen Städten, wo das natürlich ja schon mehr zum Alltag gehörte, aber auch wo die Verteilung der Migranten, was Alter und Geschlecht angeht, viel, viel größer ist. Also du hast natürlich viel mehr Frauen unter den Migranten und du hast natürlich auch viel mehr ältere Leute unter den Migranten, weil du da halt schon den Opa hast, der in den, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahren nach Deutschland kam, um da zu arbeiten. Ja.
Ja, also wir müssen aus Zeitgründen uns ein bisschen sputen. Das Alter haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen. 25- bis 34-Jährige haben zu 43% AfD gewählt. Aber auch zu 16% die Grünen, die waren auf Platz 2. Das stärkste Ergebnis hat die AfD aber bei den 35- bis 44-Jährigen und den 45- bis 59-Jährigen mit jeweils 52%. Und ab 60 bis 69 geht es dann wieder leicht runter. Und ab 70 und älter fällt die AfD dann drastisch ab auf 31% und ist dann nahezu gleich auf mit der CDU.
Und das ist krass, ne?
Ja.
Also, dass dieser Unterschied gerade bei der 70-Jahre-Kante so bedeutend ist.
Ist enorm. Es sind 16 Prozentpunkte, die runtergefallen sind. Und da muss man halt ganz klar sagen, die AfD, das haben wir auch dann gepostet, etwas provokant, muss ich dazu sagen, die AfD hat die Wahl verloren, weil die Boomer die CDU gewählt haben.
Ja. Und Frauen die Grünen.
Ja, aber die Frage ist ja dann, hätte die AfD es anders machen können? Ich meine, Sigmund hat ja einen super Wahlkampf gemacht, der aber eben eher auf junge Leute ausgerichtet war, die aber aufgrund der demografischen Lage einfach nicht die Manpower haben. Und faktisch wurde die Wahl verloren durch die 70-Plus-Generation.
Ja, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, er hat schon die richtige Strategie gewählt. Also, es ist besser, jetzt die Jugend zu gewinnen als die Alten. Denn, ja, die 70 plus, ich meine, das klingt immer so grausam und so machiavellistisch, aber es ist ja nun mal so, dass diese Generation in 30 Jahren keine Rolle mehr spielt oder in 20 Jahren. Ich finde ja schon in 10 Jahren nicht mehr. Und ich sag mal so, es ist auch eine Generation, die unglaublich stur ist. Also die haben halt schon, naja, schon immer CDU gewählt. Gut, man muss dazu sagen, es ist natürlich schon so, dass die AfD halt trotzdem die stärkste Kraft ist, wenn auch nur knapp bei den über 70-Jährigen. Aber sie ist trotzdem sturer und weniger bereit, die Wahlentscheidung zu wechseln als in den anderen Altersgruppen. Und ich glaube, es ist...
Was am Fernseher liegt?
Ja, naja, was am Fernseher liegt, möglicherweise, ja. Ja, also ich glaube, kann mir halt auch vorstellen an den, sich an der Sturheit vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall besser, einen Kampf um die arbeitende und um die zukunftsängstliche Bevölkerung zu führen. Also um die jungen Leute und die Leute, die tatsächlich auch arbeiten. Das ist meiner Ansicht nach die bessere Wahl, langfristig gesehen. Ansonsten,
langfristig auf jeden Fall.
Ansonsten fällt halt die Jugend den Linken zu und das, also der Partei Die Linke, und das kann jetzt auch nicht unser Ziel sein.
Es deckt sich ja auch ein bisschen mit deiner Strategie, die du am Anfang des Podcasts gesagt hast, dass es jetzt gut ist, dass die AfD erstmal in so einer Lauerposition verharrt, um dann halt bei der nächsten oder übernächsten Wahl dann durchzustarten. Aber klar, wenn man jetzt sagt, die Regierung muss schnell her, wir müssen Deutschland schnell, wie sagt Sigmund immer, vom Kopf auf die Füße stellen, dann muss man sich den Vorwurf schon ein bisschen gefallen lassen, dass man vielleicht doch besser mal ins Altersheim gefahren wäre, wie die CDU, die ja damit quasi eine absolute Mehrheit auch verhindert hat.
Ja.
Naja, aber ich denke, das ist eine Strategiefrage, da gibt es kein richtig oder falsch, und ich bin auch froh, dass ich so eine Entscheidung nicht treffen muss.
Ich auch.
Das ist nicht einfach. Genau, und was für mich eigentlich die krassesten Unterschiede waren, war nämlich die finanzielle Lage.
Ja.
Denn danach wurde auch aufgeschlüsselt, also es gab, ich fasse es kurz zusammen, weil wir uns der Vollständigkeit halber das was noch reinbringen, bei der Bildung war eigentlich wieder typisch, einfache mittlere Bildung war die AfD relativ stark, bei der hohen Bildung war sie dafür eher schwach, aber trotzdem die relative Mehrheit, ganz wichtig.
Das ist auch interessant zu sehen, ne? Weil 30% bei Hochschulreife oder Akademikern ist nicht selbstverständlich.
Ja, genau, das ist sonst noch deutlich niedriger, aber offensichtlich kommt es jetzt auch bei den Akademikern an, und das hat natürlich auch nichts damit zu tun, dass die dummen Leute AfD wählen, sondern dass die Leute, die nicht an der Hochschule waren, eine komplett andere Lebensrealität haben als einfache Leute und die halt eher mit den Problemen der Bundesrepublik oder Sachsen-Anhalt konfrontiert sind. Bei der Tätigkeit wurde getrennt zwischen Rentnern, Arbeitern, Angestellten und Selbstständigen. Da waren die Arbeiter mit 59% AfD weit vorne. Dahinter kamen aber schon die Selbstständigen. Auch diese beiden Gruppen sind die, die am ehesten unter den Problemen leiden. Bei den Angestellten war es dann ein bisschen weniger, und die Rentner mit nur 38%, ja, die kriegen halt ihre Rente, ne?
Ja. Weißt du, was für mich tatsächlich das Schönste, auch eines der schönsten Ergebnisse war, um mal wieder meinen CDU-Hass auszuleben, bei den 18- bis 24-Jährigen, beziehungsweise bei den 25- bis 34-Jährigen, holte die CDU 5 beziehungsweise 6%.
Ja,
also es könnte passieren, dass bei den jungen Wählern die CDU unter die 5%-Hürde fiele. Und also das ist so, das schmeckt so süß. Das kann ich gar nicht in Worte fassen.
Ja, aber zu Recht. Ja,
natürlich.
Das haben sich eifrig erarbeitet. Genau, und dann zum Abschluss noch die finanzielle Lage. Denn da wurde unterteilt zwischen gut und schlecht. Wie das getrennt wurde, ist leider nicht ersichtlich von Infratest DIMAP. Aber die Leute, denen es gut geht, die AfD 37%, immer noch die relative Mehrheit, deutlich vor der CDU mit 20% auf Platz 2. Aber denen es schlecht ging, die AfD 65%. Und das ist halt krass, und das betont eben auch, was ich schon sehr lange sage, dass die ökonomische oder die soziale Frage doch vielleicht der Haupttreiber ist, dass man AfD wählt. Und dass das Thema vielleicht sogar das Thema Migration überholen könnte. Wie siehst du das?
Gut möglich. Ich meine, eigentlich gehen ja beide Themen auch irgendwo miteinander einher. Also,
Ja.
das ist klar. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ratsam, beide Aspekte gleich anzusprechen. Weil beide sich halt extrem im Alltag der Menschen ersichtlich machen, ja. Also, ich meine, du musst halt deine, weiß ich nicht, 2 € für den Liter Diesel, Benzin zahlen und dann beim Autofahren halt das Stadtbild begutachten. Und das merken halt die Menschen schon. Und das wird sich einander, also das wird sich einander nicht viel nehmen, würde ich behaupten.
Ja, klar, und den Leuten, denen es gut geht, die beobachten halt auch die Migranten nicht. Die leben dann halt in Vierteln oder in Städten oder in Regionen, wo es einfach weniger Migranten gibt.
Ja.
Ich denke, im Westen ist das halt noch ausgeprägter, wo es ja dieses klassische Bürgertum noch gibt und auch ja, so die obere Mittelschicht, würde ich mal sagen. Und da kommt man ja mit der Migration im weitesten Sinne gar nicht in
Ja,
Berührung.
also
Und
ich sag mal so, wir hatten ja vorhin zum Beispiel das Thema die Stadt Halle an der Saale mit 30% AfD und da sind 2 Wahlkreise ja nicht an die AfD gegangen und in einem dieser Wahlkreise ist zum Beispiel das sogenannte Paulusviertel, wo halt relativ viele Akademiker wohnen, wo halt auch ein paar Studenten wohnen, also Leuten, die eigentlich nichts großartig mit den Problemen, die Menschen gerade umtreiben, zu tun haben. Beziehungsweise da leben halt auch relativ wenige Ausländer, würde ich behaupten. Und diese Leute haben halt auch relativ, ich glaube, wahrscheinlich ist es mit das Einzige, wo sie halt tatsächlich unangenehmen Ausländern begegnen, ist die Situation, wenn sie halt zum Hauptbahnhof müssen in Halle.
Ja.
Ansonsten, wenn du aber von Halle Hauptbahnhof Richtung Stadtzentrum gehst, also Richtung Marktplatz, dann hast du halt einen ganzen Straßenzug lang, nur mit Barbershops, Dönershops und so weiter, wo halt auch eher unangenehme Gestalten ihr Tag oder ihr Dasein fristen. Und ich sag mal so, wenn du halt im Paulusviertel bist, dann kommst du halt damit nicht so gut in Berührung oder nicht so krass in Berührung. Beziehungsweise wenn du es mal tust, dann kannst du es halt leichter wieder abtun, denn du hast ja deinen sogenannten Safe Space.
Rückzugsort, ja, genau.
Das haben
Ja,
andere Menschen in Halle
absolut. Und
nicht, würde ich behaupten.
aber gibt's solche Safe Spaces noch in anderen Regionen im Osten oder in Sachsen-Anhalt insbesondere? Oder ist das da
Boah.
wirklich eine Ausnahme, weil ja auch tatsächlich nur da die Grünen gewonnen haben in diesem Wahlkreis?
Ja, vielleicht in Teilen von
Ich meine, in
Magdeburg.
Dresden gibt es ja auch so eine Schickeria da bei.
Aber ja, also ich würde sagen, in Dresden oder Leipzig hast du es eindeutig größer. Oder steht in Thüringen wie zum Beispiel Jena, Weimar, Erfurt, da hast du auch sowas noch. Aber
Ja.
ja, ich weiß gar nicht, ob es das in Magdeburg gibt, ich bin halt zu selten dort. Aber auf jeden Fall ist es gut möglich, dass es das ansatzweise gibt, aber nicht in dem Ausmaß wie
Ja,
in anderen
ja.
Städten. Ja.
Okay, wir sind lange in der Überlänge, liebe
Ja.
Zuhörer und lieber Friederikus. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann schließt doch bitte ein Grauzone-Abo ab. Mit dem Kennwort Podcast 10 machen wir jetzt 10 € Rabatt auf unsere Print-Abos. Wollen wir mal testen, ob das ankommt. Und ja, ansonsten hören wir uns wahrscheinlich in ein, 2 Wochen wieder. Wir müssen noch eine Geschichtsfolge bald machen zu einem sehr spannenden Thema, nämlich den Bayern,
Oh
die
ja.
bald auch in der neuen Ausgabe erscheinen werden. Und dann stehen ja auch schon die nächsten beiden Wahlen bevor in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
Jawohl.
Und ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr glaubt, was wichtiger ist, die ökonomische Frage oder die migrantische Frage. Bin ich sehr interessant, ob es da verschiedene Meinungen gibt, auch gerne mit Begründung. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, lieber Fritz.
Ja, vielen Dank, Flo, für die nette Folge. Wir müssen viel mehr in Bildung investieren und auch viel mehr in den ÖPNV, damit die Busse fahren, damit halt die Leute weniger AfD wählen. Und ja, damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bis dahin, ciao, ciao.